Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
Ich möchte uns jetzt noch den Text vorlesen, der die Grundlage ist von der Predigt von Paul, und zwar aus Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer grösser wurde.
Danke vielmals, Franziska. Heute vor einem Monat haben wir als Gemeinde einen wichtigen Anlass gefeiert im Gottesdienst. Weiss noch jemand, was das war? Heute vor einem Monat? Karfreitag, nicht ganz, sondern Ostern. Genau. Aber das passt zusammen, das ist ja beides beieinander. Also wir haben Ostern gefeiert und zu Ostern hat es in England von nationalem Fernsehen ein hochinteressantes Interview gegeben mit dem Mann, mit dem Richard Dawkins. Jetzt, ich habe ihn auch schon erwähnt da, aber schon eine Weile lang nicht mehr. Der Richard Dawkins ist vermutlich der weltweit bekannteste lebende Atheist. Und an Ostern haben sie ein grosses Interview gemacht mit ihm. Und die Frau, die das Interview gemacht hat, ist Rachel Johnson. Da ist ein Screenshot von dem Interview. Rachel Johnson ist in England bekannt, weil sie die Schwester ist vom ehemaligen Premierminister. Ich dachte, ich denke ihn auch noch einblenden, da sieht man die Ähnlichkeit. Der Premierminister ist für sehr vieles bekannt, unter anderem für seine Frisur. Und was man sieht, ist, dass wir da wirklich ein hochkarätiges Interview haben. Die Schwester vom ehemaligen Premierminister hat ein Interview zu Ostern. Nicht mit einem religiösen Menschen, nicht mit einem gottesfürchtigen Menschen, sondern mit dem weltweit bekanntesten Atheist, Richard Dawkins. Und im Rahmen von dem Interview stellt sie ihm die Frage: Richard, was ist deine Botschaft an die Nation? Ich hätte gewünscht, sie hätte das einem Menschen gestellt, der an Gott glaubt. Nun, sie hat die Frage ihm gestellt: Was ist deine Botschaft als Repräsentant vom Atheismus für die englische Nation? Und ich habe euch so genau wie möglich jetzt die Übersetzung von seiner Antwort. Er hat vier Sätze gesagt, die ich jetzt einfach im Deutschen bringe, aber es ist so möglichst präzise da, was er gesagt hat. Der erste Satz, der gekommen ist, nachdem sie ihn das fragt, ist folgender gewesen: Ich bin schockiert, dass anstelle von Ostern der Ramadan beworben wird. Das ist schon mal sehr eine interessante Aussage. Also der weltweit bekannteste Atheist sagt: Ich finde, der Ramadan ist bevorzugt worden. Mir wäre es lieber gewesen, Ostern, einer der höchsten Feiertage vom Christentum, wäre mehr beworben worden. Es ist tatsächlich so, hat man gerade jemand bestätigt in der Pause. Es ist sehr viel für den Ramadan geworben worden in den Medien in England, jetzt da ja. Und er sagt, das schockiert mich. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage, die er dann macht, ist: Ich denke, dass wir kulturell ein christliches Land sind. Das ist auch eine spannende Aussage. Er ist einer, der sein Leben wirklich geweiht hat, der Ausrottung vom Christentum. Das ist, man kann es nicht präziser sagen als da. Und er ist jetzt da an Ostern, Mr. Atheismus, und er sagt: Ich denke, dass wir England, und ich würde sagen, das spricht für die ganze westliche Welt, er sagt: Ich denke, wir sind kulturell ein christliches Land. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter Und er verbindet etwas vom Christentum nicht nur mit seinem Land, wo er dazugehörig ist, sondern auch mit seiner eigenen Person. Und er sagt, und da haben die Leute nicht geglaubt, dass diese Sätze jemals aus dem Maul von Richard Dawkins rauskommen würden. Das ist jetzt genau vor einem Monat. Ich nenne mich ein kultureller Christ. Ich bin aber kein Gläubiger. Das hat er sofort hinten angeschoben. Aber er hat gesagt, ich bin ein kultureller Christ. Und diese Aussage ist im Nu um die Welt. Und Atheistenkollegen von ihm haben protestiert und gesagt, das darfst du nicht machen. Oder? Weil was er da gemacht hat, ist, er hat den Namen von dem, den er bis jetzt bekämpft hat. Sein ganzes Leben. Übrigens auch in dem Interview. In dem Interview, Rachel Johnson, die hat scheinbar eine gewisse Offenheit fürs, ich glaube, ich vermute das Katholische. Und in dem Interview argumentiert er mit ihr, dass sie das auf keinen Fall Raum geben soll. Sie soll unbedingt ein guter Atheist werden. Okay? Aber er verbindet sich selber mit dem Namen Christ. Aber nur kultureller Christ, ja nicht gläubiger Christ. Und was wir hier haben, ist ganz etwas Wichtiges und das hilft uns, die unwahrscheinlich hohe Bedeutung von dem, was wir im heutigen Text miteinander möchten entdecken, zu verstehen. Der Dawkins lehnt das Christentum komplett ab, wirklich komplett. Aber die Kultur, die aus dem Christentum entstanden ist, die liebt er. Die liebt er total. Ich bringe euch nochmal ein Beispiel, damit wir sehen, um was das geht. 2018, also etwa vor 6 Jahren, hat er in den sozialen Medien ein Bild postet von sich vor einer britischen Kathedrale. Er ist da vorne dran, lässt sich fotografieren und hat einen Text gebracht und die ist gerade am Glocken geläutet. Und er sagt, das ist so schöne Klänge, die Glocken geläutet von der Kathedrale. Und er sagt dann dazu etwas, ich habe es euch auch übersetzt. Ich lausche den schönen Glocken von Winchester, einer unserer großen mittelalterlichen Kathedralen. Das ist so viel schöner als das aggressiv klingende Allahu Akbar. Oder ist es nur meine kulturelle Erziehung? Was wir da sehen, ist, Richard Dawkins ist besorgt um eine Zunahme vom Islam in unserer Kultur. Er ist auch besorgt um eine Zunahme von anderen Sachen in unserer Kultur. Er ist da hellwach. Und er sagt, ich bin unter dem Druck von dieser Situation, unter dem Druck von dieser Sorge, ist er parat, etwas zu machen, was er vermutlich nie gedacht hätte, dass er es machen würde. Er verbindet sich mit dem Namen Christus. Er sagt, ich bin ein kultureller Christ. Jetzt, wir haben null Hinweis. Die einen, die Gläubigen, haben gesagt, ja, der Richard Dawkins wird bald gläubig. Wir haben null Hinweis dazu. Ich habe zufällig etwa 3 Wochen vor Ostern ein Interview geschaut mit ihm in einer Aufnahme vom Februar von diesem Jahr. Da hat er in aggressivsten Worten den Glauben, Christen und Jesus Christus verunglimpft. Wir haben null Hinweis. Jetzt, wir würden uns alle freuen, wenn er gläubig werden. Das ist gar keine Frage. Wir haben vor ein paar Wochen ein Beispiel angeschaut von einem alten Atheist, der noch zum Glauben an Gott gekommen ist, im Alter. Und wir dürfen beten dafür, dass das bei ihm auch passiert. Aber wir haben null Hinweis, dass das könnte passieren. Aber Wunder gibt es immer. Es ist auch ein Wunder, dass wir glauben. Und das könnte durchaus der Fall sein. Aber er ist nach wie vor total gegen jedes Christentum. Aber die christliche Kultur, die findet er super. Das Glockengeläut findet er herrlich. Und ich finde es spannend, dass er vor der Kirche fotografiert worden ist. Er ist nicht in der Kirche. Also das Christentum repräsentiert so das Gebäude. So klingt die Gesellschaft, die Umgebung aus und da findet er die Klänge, findet er schön. Aber Glocken oder das Gebäude findet er zum Brüllen. Und ich würde sagen, da ist er einerseits zu Recht besorgt und er outet sich in einer Art und Weise unter dem Druck von der Situation, wo er vermutlich denkt hat, das werde ich nie machen. Gleichzeitig ist das aber auch einfach inkonsistent, unredlich, undankbar und irgendwo auch fast ein bisschen arrogant. Weil was er sagt ist, ich habe die Früchte vom Baum gern, aber der Baum, der die Früchte hervorbringt, den müssen wir fällen. Der muss weg. Die Früchte, das sind so die kulturellen Sachen, das sind Glocken. Wir werden noch ein paar mehr gute Früchte sehen, die Richard Dawkins findet. Das ist so gut, dass die christliche Kultur, die brauchen wir. Aber der Baum, der die Früchte bringt, da müssen wir fällen. Das ist fast ein bisschen wie wenn du sagst, ich habe sehr gerne eine grosse Auswahl an Fleischsorten im Migros und im Coop und von Gemüse. Aber ich bin total dagegen, dass es Metzger und Bauern gibt. Versteht ihr das? Der Baum, der die Früchte bringt, will er loswerden. Immer noch. Aber die Früchte will er. Das ist natürlich völlig daneben. Jetzt, wir können beten, dass Rafa versteht, wenn ich die Früchte will, brauche ich auch den Baum. Und genau um das geht es in unserem Text. In unserem Text sehen wir die Geburtsstunde von dem Christentum, wo der Richard Dawkins sagt, das lehne ich zu tiefst ab und bekämpfe es sogar und ich verabscheue es. Aber es ist gleichzeitig das Christentum, wo die Früchte hervorgebracht hat in unserer Kultur, wo der Richard Dawkins sagt, die habe ich auch gerne. Wir sehen die Geburtsstunde von dem Christentum miteinander. Und wir haben letzten Sonntag haben wir den Anfang gesehen unserer Apostelgeschichtsserie und daran hat sie uns erklärt, der Heilige Geist soll noch kommen und die Christen sollen warten in Jerusalem, bis der kommt. Und der kommt dann tatsächlich an Pfingsten, das schauen wir dann ein bisschen genauer an später in der Serie, aber der kommt auf eine Gruppe von ungefähr, wir sind da im Bild, von ungefähr etwa 500 Personen. Es hat etwa 500 Christen gegeben, vermutlich, in Jerusalem zu dieser Zeit. Das ist zweimal so viele Leute, wie da in Gottesdienst kommen am Sonntag. Und der Heilige Geist kommt auf die und die erleben etwas und fangen da Gemeindeleben in einer Art und Weise, die anfängt, Kreis ziehen über Jerusalem aus, in die unmittelbare Gegend, den ganzen Mittelmeerraum und zwar auf ganz Europa raus. Das Christentum fängt da sich ausbreiten. Der Baum ist jetzt endlich da. Der Baum ist entstanden, wo all die guten Früchte bringt. Und wo der Heilige Geist auf die Gruppe von Gläubigen kommt, merken die Leute in ihrem Umfeld etwas. Das sind Juden gewesen, fromme Juden, die aus der ganzen Welt gekommen sind auf Jerusalem für das Fest. Und die sagen, was ist denn los da mit euch? Sind ihr besoffen? Weil irgendetwas an dem, was sie erlebt haben mit dem Heiligen Geist, hat ein bisschen komisch ausgesehen. Und dann hat der Petrus eine sehr nüchterne, klare und ich muss sagen, konfrontative Predigt. Er macht ihnen kein Kompliment. Sondern er sagt zum Beispiel, müsst ihr euch da mal anhören, da redet Petrus jetzt also zu denen, die sagen, was ist los da bei euch? Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, also die Römer, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Ihr habt Jesus umgebracht. Das ist das, was ihr der Zuhörer sagt. Wenn ich euch vorstelle, ich würde euch das sagen. Und dann sagt er, es kommt noch schlimmer. Weil ihr den falsch verwünscht habt, weil ihr einen Unschuldigen habt hinrichten lassen, hat Gott entschieden, ihn von den Toten zu verwecken und hat ihn jetzt zum König von der ganzen Welt gemacht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie sich die gefühlt haben. Shit, wir haben den zukünftigen König verwünscht. Wir haben es voll vergeigt. Und jetzt ist der König und was sollen wir machen? Und die haben Angst bekommen. Und die kommt zum Ausdruck. Inmitten dieser Predigt wird der Petrus unterbrochen. Und man lesen, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Bis mitten ihres Herzens ist das gekommen, was der Petrus gesagt hat. Und das ist da, wo eigentlich am Richard Dawkins passieren sollte. Und das ist da, wo vielleicht auch dir und mir wieder oder vielleicht zum ersten Mal müsste passieren, dass wir im Innersten betroffen sind und merken, Mann, oh Mann, da passiert irgendetwas ganz Grosses mit dieser Welt, und ich war auf der falschen Seite. Ich habe mich zum Gegner von Jesus gemacht und der ist jetzt der König. Der bestimmt die Zukunft. Und sie fragen sehr logisch, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Was sollen wir mit unserer Situation machen? Fragten sie ihn, den Petrus und die anderen Aposteln. Und das ist vielleicht eine Frage, die du auch stellen musst. Und ich freue mich auf den Tag, wo vielleicht eines Tages der Richard Dawkins und andere in unserer Gesellschaft und Kultur, die gegen das Christentum arbeiten, aber die Früchte so gern haben, dass sie kommen und sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Meistens kommen die Leute und sagen, was man denn müsste machen. Nein, die wenigsten Leute kommen mit einer Frage. Da kommen sie mit einer Frage. Und sie kommen auch eine Antwort über. Und die Antwort ist sehr wichtig. Weil sie zeigen, was im Kern innen ist von der kraftvolle, dynamische, geisterfüllte Gemeinde von Jesus. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Da steckt viel drin, der Petrus sagt, kehrt um. Hört auf, gegen das Christentum, gegen den Glauben zu arbeiten und fängt an, euch zum Glauben und zu Jesus zu stellen. Also, Richard Dawkins, wenn du das jemals hörst, hoffentlich hörst du das. Und vielleicht musst du das auch hören. Du hörst zu und du merkst, eigentlich, ich bin zwar irgendwie da, aber eigentlich habe ich bis jetzt gegen Jesus gelebt. Du musst umkehren. Und dann, was musst du machen, gemäss dem, was der Petrus da sagt? Jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Was ist das gewesen? Das hat geheissen, dass die Leute, die zum Glauben gekommen sind, sollen öffentlich zeigen, zu wem sie gehören. Das ist ein öffentliches Festmachen von etwas. Und das ist auch etwas, was damals wichtig war und auch heute. Wir werden eine Taufe haben. Ich sage dir noch ein bisschen, wie das läuft. Wir werden Ende Juni eine Taufe haben und vielleicht ist es für dich eine Möglichkeit, zu sagen, ich möchte jetzt mit Jesus leben, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen. Ich habe mich noch nicht öffentlich zu Jesus bekannt. Ich finde es erstaunlich, dass der Richard Dawkins die kulturelle, gesellschaftliche Entwicklung also derart dramatisch einstuft, dass er bereit ist, sich mit dem Namen Christus zu verbinden. Er ist bereit, den Grind anzuheben. Christen sollen auch den Grind anheben. Das ist das, was da steht. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Es gibt Erlösung von den Fehlern, die du gemacht hast. Und die sind real und die sind da. Auch deine Ablehnung von Jesus Christus. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ihr werdet genau die Kraft bekommen, wo die Gemeinde nachher dann erfüllen soll und die Gemeinde zu dem Baum macht, der die guten Früchte bringen kann, in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Denn diese Zusage, was er da sagt, das ist so hoffnungsvoll. Er sagt, das war eigentlich schon immer so geplant gewesen, in der ganzen Bibel. Wir sind nicht weiter weg vom Plan Gottes, sondern wir sind genau auf dem Plan Gottes. Darum, wenn ihr Fehler gemacht habt, macht euch keine Sorgen, bekehrt euch und kommt und lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Und darum haben wir die Kreise auf unserem Flyer, das geht in die ganze Gegend, nach ganz Europa rein, eigentlich global in die ganze Welt, was wir da haben. In die entferntesten Länder. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also was wir da sehen, ist, dass der Herr Jesus, der zum König gemacht worden ist von der ganzen Welt, weltweit der Baum am Zusammenbringen ist. Der Baum gemeint, die Leute in seine Gemeinde möchte reinbringen. Und wo sie das hören, ihrer Betroffenheit, sie sind bis ins Innerste betroffen, dann macht es einfach nur noch Bäm und der Baum ist da. Das Christentum platzt wirklich auf die Bühne der Öffentlichkeit der damaligen Welt. Das ist der nächste Satz. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wie viele haben wir am Anfang? Wisst ihr das noch? 500? Das ist ein relativ starker Zuwachs. Die haben ein bisschen Probleme mit Gebäuden und so, oder? Sie haben es dann elegant gelöst. Wir sehen es dann, wie sie es gelöst haben. Aber da ist einfach der Baum entstanden. Das ist der Moment, wo das Christentum entsteht. Wo der Dawkins und so Leute wie der Dawkins sagen, da wollen wir auf keinen Fall. Aber es ist das Christentum, wo all die guten Früchte bringt. Wo die guten, positiven Sachen entstehen. Und ich finde es so schön, dass es Gottes Wirken ist. Er ist der Gärtner da irgendwie. Das können wir nicht produzieren, das können wir nicht auf Befehl irgendwie einfach sagen, und jetzt ist es, sondern Gott muss das wirken, das ist cool da. Und dann, nachdem sie zum Glauben kommen und sich taufen lassen, leben sie gemeint. Sie lassen sich zuführen. Und das sieht so aus. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind vier Sachen, die sie machen. Und das entscheidende Wort für uns ist das da. Verharren. Das heisst, sie sind kleben geblieben. Sie sind drin geblieben, sie sind dran geblieben. Sie haben gesagt, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Nicht, wir sind dabei und dann verschwinden wir. Nein, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Das ist eigentlich, haben sie gesagt, we are church and we stay church. Das ist da, nächsten Sonntag, haben wir ein We Are Church. Ich finde das genau das richtige Motto. Und sie haben gesagt, wir verharren in der Gemeinde. Weil die Gemeinde ist der Baum. Die Gemeinde ist der Baum, der die super guten und wichtigen Früchte bringt für unser Umfeld. Und das Christentum ist eigentlich seit dem Moment, seit der Geburtsstunde der Gemeinde, eine Körperschaft, ein Baum, der sagt, wir sind in der Gemeinde und wir bleiben in der Gemeinde und unsere Kultur verdankt genau derigen Christen und derigen Gemeinden, die das machen. Alles Gute, was wir haben in unserer Kultur. Sie verharren in der Lehre, also sie kommen in die Predigt, nicht irgendwelche Lehre, sondern die Lehre der Apostel, das heisst die wahre, gute biblische Lehre. Sie bleiben in der Gemeinschaft, wir sehen es dann nachher dann, und wir haben es eigentlich schon gehört, die haben gesagt, wir sind zusammen und wir bleiben zusammen. Wir sind einander verpflichtet, wir haben eine neue geistliche Familie, das war ein Thema in der letzten Sündung, wiederholt. Jesus hat ja geistliche Familie gegründet. Im Brechen vom Brot, das Abendmahl, das wir nachher dann werden feiern, das heisst, sie haben gesagt, wir müssen eigentlich immer wieder zugeben, wir brauchen das Leben, das Jesus gibt. Wir bleiben, wir verharren, wir hören nicht auf, das Abendmahl reinzunehmen. Und wir hören auch nicht auf, beten. Zusammenkommen und auch einzeln. Also sie haben gesagt, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Und du denkst jetzt vielleicht, das klingt so ritualistisch oder mechanistisch. Einfach so Wecker stellen und kopflos in Gottesdienst, so, oder? Ah, das war nicht der Fall gewesen. Also das kann man natürlich schon so machen, wenn man will. Aber das war eine hochgradig dynamische, kraftvolle Geschichte gewesen. Das spüren wir an den nächsten Aussagen. Wir lesen, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Das wünschte ich mir in unserer Gesellschaft ganz neu. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Warum gibt es diese Sachen? Weil es den Baum gibt. Weil es Christen gibt, die sagen, ich bin dabei und ich bleibe dabei. Gott hat uns zusammengerufen. Darum hat es diese Sachen gegeben. Das Entscheidende ist, dass der Baum da ist. Wir lesen weiter. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke, jetzt wird es saumässig unbequem, und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist krass, die haben richtig einen rausgelassen. Verstehen wir auch ein bisschen, warum, dass das gut war für die Gesellschaft? Ich gebe dir nachher ein Beispiel. Nein, ich bringe es jetzt. Die haben wirklich den Menschen gedient, und zwar nicht nur im, die zu ihnen gehört haben, sondern sogar denen, die vernachlässigt worden sind, aus den Familien von denen, die sie vor die Leute geworfen haben. Sie haben den Armen und Betagten und Ausgestoßenen von ihren Find geschaut. Die Christen haben eine Findesliebe gelebt, die so weit gegangen ist, dass sie die Kranken und Betagten und Kinder, die ausgesetzt worden sind, aufgenommen haben. Ich kann euch ein Beispiel geben. In Rom, Mitte vom 3. Jahrhundert, wissen wir relativ genau, wie die Christen gelebt haben. Das Heidentum hat keine Freude an Schwachen. Wenn du krank warst und irgendwie unheilbar krank, irgendwo so in die Richtung, und die Leistung nicht mehr hast können bringen, die wirtschaftliche Leistung für deine Familie oder für deine Sippe, dann hat man dich ausgesetzt am Tiber in Rom. Wisst ihr, was der Tiber ist? Das ist der Fluss. Das wäre durch, oder? Also wir hier in Frauenfeld, wir würden euch Alte, euch Kranke, die man nicht mehr heilen kann, würden wir an der Tour aussetzen. Was passiert dort? Dort verendest du. Dort hat es wilde Tiere. Man hat auch Kinder, die man nicht wollen. Tendenziell weniger abtrieben, man hat sie ausgetragen und auch einfach ausgesetzt. Und die Christen sind hergegangen und haben die Kinder gesammelt. So sind sie gesammelt worden von Zuhältern oder von Sklavenhändlern. Oder sie sind einfach gerissen worden von den Tieren oder gestorben. Die Christen sind hergegangen und gesagt, nein, wir verteidigen die Würde vom ungeborenen Leben und frisch junggeborenen Leben. Die haben die Kinder adoptiert, sie haben die Kranken gesammelt und gepflegt und würdevoll in Tod begleitet. Die haben sich Mitte vom 3. Jahrhundert in Rom haben Christen jährlich, ich habe es mal umgerechnet, 8 Millionen Schweizer Franken zusammengetragen, um 80 Leute anstellen und heimbetreiben. Und zwar um den Kranken und Betagten und Kindern zu schauen, von denen, die ihre Feinde waren. Von denen, die sie vor die Leute geworfen haben. Die haben richtig einen rausgelassen. Da hat die Gesellschaft Barmherzigkeit gelernt. Und es hat da angefangen. Da ist ein Baum gekommen mit Zeug, wo die Welt noch nie gedacht hat, geschweige denn gelebt hat. Wir sehen da etwas von dem. Und das war radikal. Das ist wirklich abgegangen. Einmütig und in grosser Treue, da haben wir es wieder, die sind zusammengeblieben. Ich gesagt, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, da haben sie ihr Platzproblem gelöst, der Tempel hat viel Platz gehabt. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, in kleineren Einheiten. Man hat niemals eine Beziehung können haben zu 3.500 Leuten oder bald einmal noch mehr. Sondern die haben gewusst, es gibt auch kleinere Einheiten. Das ist für alle Christen wichtig, um das zu wissen. Es braucht das Grosse und das Kleine. Um miteinander zu essen, ganz wichtig. Wir werden die Theologie vom Essen übrigens wieder noch aufgreifen nach der Sommerferien. Da habe ich ein paar ganz feine Sachen für euch entdeckt. Aber ihr müsst noch ein bisschen warten. Das Essen ist im Christentum tief wichtig. Guter Grund zum Christ werden. Und das Mahl des Herrn zu feiern, da kommt es wieder. Und ihre Zusammenkünfte, jetzt müssen wir mal die Atmosphäre schauen, waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das war nicht Kitsch. Die haben gewusst, Gott hat etwas Neues angefangen in unserer Welt. Etwas Kogengutes. Und sie haben sich getroffen in grosser Freude. Und die aufrichtige, nicht Kitscher, Herzlichkeit. Was für ein schönes Bild. Und dann lesen wir, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und hatten Gunst beim ganzen Volk. Da die Gunst, da kommen die Früchte. Da kommen die Früchte, wo das Christentum etwas geweckt hat, in der damaligen Zeit und bis in unsere heutige Zeit, wo die Welt noch nie gesehen hat. Das sind die Früchte, wo jemand, der sogar den Glauben ablehnt, sagt, da müssen wir behalten, die Früchte müssen wir behalten. Den Glauben, den müssen wir bekämpfen. Den Baum müssen wir fällen. Das Problem ist, liebe Richard Dawkins und alle, die zuhören, wenn wir den Baum fällen, haben wir die Früchte auch bald nicht mehr. Hast du vielleicht noch ein paar Monate oder ein paar Jahre von der Frucht. Aber dann ist die Frucht weg. Du kommst die Früchte nicht über ohne den Baum. Du kommst die Frucht nicht über ohne das Christentum. Und da haben wir Gunst beim ganzen Volk. Und ich habe euch schon ein paar Hinweise gegeben, wie die Christen damals gelebt haben. Ein Mann namens Glenn Scrivener, das ist ein Theologe, der hat ein super Buch geschrieben dazu. Das ist übrigens etwas, was die Historiker immer mehr jetzt anfangen zu entdecken. Dass die westliche Kultur wenigstens so prägt ist vom christlichen Glauben, dass die Leute gar nicht checken, wie christlich unsere Kultur eigentlich ist. Ich zeige euch da. Der hat ein Buch herausgegeben, wo heisst «Die Luft, die wir atmen», «The air we breathe». Das gibt es auch auf Deutsch, das Buch, ich habe es jetzt auf Englisch gehabt. Und der Untertitel ist «Warum es dazu kam, dass wir alle», er redet jetzt primär von der westlichen Welt, «dass wir alle Freiheit, Menschenwürde und an Freiheit, Menschenwürde und Gleichheit glauben». Und er argumentiert meiner Meinung nach zu Recht, Freiheit, Menschenwürde und Gleichheit gäbe es nicht, wenn es kein Christentum gäbe. Das ist alles nur da, wegen dem Baum, wegen dem Christentum. Und wenn ihr das Inhaltsverzeichnis anschaut, ich habe euch da das Inhaltsverzeichnis mitgebracht, es ist immer ein Wort für jedes Kapitel. Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Woher kommt das? Ja, das kommt von nirgends anders als aus der Bibel heraus, aus der Gemeinde. Barmherzigkeit, ich glaube, das haben wir gespürt vorher. Das kommt aus der Gemeinde, das kommt von Christen. Einvernehmlichkeit in der Sexualität, können wir weit suchen, das kommt aus dem Christentum heraus. Wissenschaft, Richard Dawkins ist das grosse Ding. Der Richard Dawkins baut seinen Atheismus und seine Wissenschaft letztlich auf christlichen Grundannahmen auf. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, warum man es nicht sieht. Freiheit, Fortschritt, das hat nochmal ein Wort, das hat keinen Platz gehabt. Ich habe euch nicht alles mitgebracht. Aber er sagt, diese Sachen, das sind die Früchte, die das Christentum gebracht hat, die unsere Kultur. Ich habe es darum da nochmal so angetan, das sind die Früchte, das ist da, wo die Leute sagen, da wollen wir, das ist wichtig. Und darum nenne ich mich, und da müssen wir uns einfach die Bedeutung von diesem Osterinterview auch ein bisschen bewusst sein. Der weltweit bekannteste Atheist sagt, liebe Engländer. Und in der Erweiterung, liebe westliche Welt, liebe Schweiz. Wir müssen verstehen, wir sind christliche Länder. Und wir müssen wieder anfangen, uns als kulturelle Christen zu bezeichnen. Er war bereit, den Grind anzuheben. Jetzt, wir wissen, das Zeug, da gibt es nicht im luftleeren Raum, da gibt es nur, wenn der Baum da ist. Da gibt es nur, wenn es Gemeinden gibt, die in der Kraft vom Heiligen Geist kraftvoll und dynamisch und mutig sich bekennen, auch in der Öffentlichkeit, für den Glauben an Jesus Christus. Und darum ist die Frage, finden wir das auch gut? Und sehen wir ein bisschen etwas von der Bedeutung von dem, was in diesem Text passiert heute? Die Gemeinde von Jesus wird gegründet. Eine kraftvolle, dynamische Gruppe von Christen, die sagen, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Und dann gibt es die Ausstrahlung in die ganze Welt und in die ganze Gesellschaft. Nicht nur in der westlichen Welt, weit über die westliche Welt aus, aber auch in unserer westlichen Welt. Und was haben sie gemacht? Sie sind verharrt. Sie sind zusammengeblieben. Sie haben sich nicht abbringen lassen. Wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte, sehen wir, dass es grosse Herausforderungen gegeben hat und viel Gelegenheit, auch sich zu trennen voneinander. Aber sie haben gesagt, nein, wir sind dabei und wir bleiben dabei in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen vom Brot und in dem Gebet. Und meine Bitte an dich ist, dass du in der nächsten Woche das Kapitel 2 von der Apostelgeschichte mal liest. Lies es einfach einmal und lies es mit einem offenen Herz, dass der Heilige Geist zu dir reden kann. Und vielleicht hast du abgehängt an irgendeinem Punkt. Und der Heilige Geist möchte dich wieder zurückrufen und sagen, komm wieder zurück an dem oder an dem Punkt oder etwas anderes in dem ganzen Kapitel. Und wird wieder ganz hingehen dem Baum. Weil der Baum ist da, was unsere Gesellschaft braucht. Der Baum ist auch da, was du brauchst. Und wird wieder Teil von dieser kraftvollen, dynamischen Gemeinde. Dem Baum, den ich geschaffen habe. Lies es mit offenem Herz. Und wir werden jetzt miteinander das Abendmahl einnehmen. Und Franziska wird uns einführen dazu. Und vielleicht ist das für dich eine Gelegenheit, dass du sagst, ja, ich habe bereits schon etwas gemerkt, Jesus, beim Zuhören. Und ich möchte jetzt einfach nochmal mich hingeben an dich und auch umkehren in einem Bereich von meinem Leben, wo ich gegen dich gelebt habe und jetzt anfange für dich zu leben. Oder was auch immer, da was Gott dir gesagt hat. Nimm das mit, wenn du das Abendmahl nimmst und mach feste Sache. Sag, ich bin dabei und ich bleibe dabei bei dieser Idee von Gott.
Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH, -frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info@krishona-frauenfeld.ch. So wünschen wir dir noch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!